Vielen Dank euch. Lebe nur noch aus dir. Das ist ja Christuszentriertes Leben. Jetzt könnte ich schon aufhören, wenn wir das alle tun, ist alles in Ordnung und wir können hier heute Schluss machen. Dennoch habe ich einen Text bekommen, wo ich ein paar Gedanken zu weitergeben möchte, wie sowas wirklich auch gehen kann. Leben aus der Quelle, nur noch aus dir. Der Text, den lese ich gleich vor, aber bevor wir in den Text einsteigen, möchte ich euch mal bitten, so gedanklich ein Zettelchen und einen Stift nehmen und mal aufzuschreiben, was gehört in einen vernünftigen Gottesdienst rein. Macht euch mal da ganz kurz Gedanken. Was gehört in einen vernünftigen Gottesdienst rein? Schreibt es mal auf. Vielleicht lasst ihr die Rückseite in Gedanken auch noch frei. Es könnte sein, dass es noch eine Ergänzung gibt zu dem, ja. Und vielleicht gibt es ja auch noch den ein oder anderen, die ein oder andere Idee jetzt auch aus der Predigt. Wir haben ja in unserer Gemeinde ein ganzes Team von Menschen, die sich schwer einsetzen und Gedanken machen, wie kann so ein Gottesdienst ansprechend gestaltet sein. Die sammeln Ideen und gucken, wie man das machen kann. Andere haben sich stark eingesetzt, dass der Raum hier richtig klasse wird und dass wir den nutzen können für unseren Gottesdienst hier. Und ich denke, die machen gute Arbeit. Und an der Stelle möchte ich denen einfach auch mal danken. Oft geschieht es hinter den Kulissen. Ein herzliches Dankeschön euch. Und ihr dürft, wenn ihr wollt, auch hier mal im Predigt applaudieren für die als Dank. Und wenn man dann in Gesprächen mit Einzelnen so spricht, dann kommen da auch ab und zu Ideen und Gedanken zu dem, wie soll so ein Gottesdienst aussehen. Die Lieder sollten am besten getragen sein und nur in Deutsch. Die anderen hätten lieber fetzige, junge Lieder, alles nur in Englisch oder ein Anspielteam oder kein Anspielteam, dies oder das mehr. Was ist also ein vernünftiger Gottesdienst? Und im Bibelvers, den ich heute bekommen habe für die Predigt, der spricht genau davon, von einem vernünftigen Gottesdienst. Aber es kann sein, dass der Text heute was anderes sagt, als ich auf meinen Zettel, als du auf deinen Zettel geschrieben hast. Ich lese ihn mal vor. Ich habe zwei Übersetzungen, aus denen ich vorlesen möchte. Die erste ist die Schlachter. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt noch die Übersetzung von dem Roland Werner. Deshalb ermutige ich euch auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz, einschließlich eures Körpers, Gott zur Verfügung zu stellen. Wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein, die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Deshalb, wenn deshalb steht, muss man immer fragen, weshalb. Und worum es um weshalb geht, ist, wenn man die ersten 11 Kapitel betrachtet, die wir in dem Römerbrief eben haben, wo er Paulus dann entfaltet, wie die christliche Glaubenslehre aufgebaut ist. Was hat es mit dem ganzen Glauben, mit dem ganzen Evangelium auf sich? Da geht es um Herrschaft der Sünde, dass die da war. Da geht es auch um die Verdorbenheit der Menschen, wo wir auch dazugehören. Da geht es um Rettung durch den Glauben, um Jesus und um das Gnadenangebot und Geschenk, was er uns macht. Da geht es um Herrschaftswechsel. Da geht es um Umkehr und um Gottes Weg mit seinem Volk. Alles in den ersten 11 Kapiteln. Und ein paar markante Verse möchte ich noch vorlesen, damit wir so ein bisschen den Einblick und auch die Sprache daraus noch kriegen. So steht zum Beispiel im 3. Kapitel, im 23. Vers, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und ein anderer, der steht im 5. Kapitel, ist auch so ein markanter Vers, ist mit einer meiner Lieblingsverse aus dem Römerbrief. Der Vers 8 im 5. Kapitel. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wenn ich das verstanden habe und wenn ich das auch angenommen habe, dann lebe ich mit Jesus und dann bezeuge ich ihn, so wie das auch vor 2 Wochen in der Taufe hier war. Die beiden, die getauft wurden, bezeugen, ich habe dieses verstanden, angenommen und lebe mit Jesus. Sünde, er hat mich gerettet. Umkehr, und jetzt will ich Hingabe mit ihm leben. Und in dem Kapitel heute, Kapitel 12, beginnt jetzt ein neuer Abschnitt in dem Römerbrief. Und jetzt beginnt der Paulus damit zu erklären, wie der Glaube an Christus in dem Alltag Wirklichkeit werden kann. Wie ich das umsetzen kann. Wie ich ein auf Jesus, auf Christus zentriertes Leben führen kann. Und ich werde heute nur zu dem ersten Vers was sagen dürfen, weil der David möchte für den zweiten nächsten Sonntag was sagen. Von daher beschränke ich mich auf den ersten. Ich greife also jetzt noch nichts vor. Faire Chance für dich. Ich ermahne euch, sagt der Paulus. Und Ermahnung ist ja ein Wort, was in unserer heutigen Zeit sehr negativ belegt ist. Und es bedeutet aber hier in dem Text Zusammenhang nicht nur den anderen mit erhobenem Zeigefinger zurechtzuweisen, sondern es heißt oder bedeutet auch hier, ermutigen, zurechthelfen, jemanden aufzurufen, jetzt mach mal, oder jemanden zu trösten, aber auch eben ermahnen. Und das ist leider in unserer heutigen Gesellschaft ein Wort, was nicht ganz so auf Anklang stößt. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Wahrheit sehr relativiert wird und wo jeder für sich selber weiß, was am besten für ihn ist. Und wir uns von kaum noch jemandem irgendwo was sagen lassen oder auch Ermahnung annehmen wollen. Und aus dem Grund heraus hat natürlich auch die Bibel das Problem, dass ihre Wahrheit relativiert dargestellt wird und in Frage gestellt wird und sie nicht mehr ohne weiteres als der Prüfstein für mein Verhalten und für mein Leben gezählt wird. Und der Paulus ermahnt aber jetzt hier. Er ermahnt, er ermutigt, liebe Geschwister im Glauben, angesichts der Barmherzigkeit ermahnt er. Also angesichts dessen, was alles für mich getan wurde, was alles für mich und für dich gemacht wurde, bringt er jetzt seine Ermahnung. Nicht, dass er sagt, ich, der Paulus, bin der tolle Theologe und weil ich das sage, musst du jetzt mir zuhören, sondern weil er darauf hinweist, was Gott an seiner großen Barmherzigkeit mir alles zuteil werden lässt. Deshalb ermahnt er, deshalb ermutigt er und deshalb versucht er auch, den Römern, den Christen damals, aber genauso auch uns heute, den Appell zu geben, tut was aufgrund dessen, was du alles bekommen hast. Werde da aktiv. Und was soll man tun? Das ist quasi die logische Konsequenz aus dem heraus, was wir bekommen haben an Barmherzigkeit von Gott. Aber was soll man denn tun? Und was tust du? Diese Frage ist sehr herausfordernd und die hat auch den Nico sehr herausgefordert, nicht hier meinen Schwiegersohn, also den anderen Nico, von dem ich jetzt erzählen möchte. Der Nico, der lebte schon vor vielen Jahren, der war adelig, der war von seinem Stand her Reichsgraf, also er erzählte irgendwo zu den Hochadligen da, er war jung, überaus vermögend, intelligent und man hat ihm so eine gute Karriere vorausgesagt als irgendein Diplomat. Der war unterwegs auf einer Reise und kam dann von Paris aus bis nach Düsseldorf und hat dort eine Ausstellung besucht. Und in dieser Ausstellung hat er ein Bild gesehen von dem Domenico Feti. Das heißt, der deutsche Titel von dem lateinischen Titel ist eben die Übersetzung Seht der Mensch. Und auf diesem Bild war der gekreuzigte Christus abgebildet, abgemalt oder draufgemalt. Und darunter stand ebenfalls in lateinischer Sprache, das tat ich für dich, was tust du für mich? Vielleicht kennt es der eine oder andere. Und diese Frage ging dem Nico durch und durch und ließ den Nikolaus Graf Ludwig von Zinzendorf oder wie auch immer sich dann wirklich nannte, der Titel dann richtig aneinandergereiht wurde, nicht mehr los und bewegte ihn und führte dorthin, dass er seine Karriere, die er vielleicht geplant hatte, aufgegeben hat und stattdessen die verfolgten Geschwister in Böhmen bei sich auf seinen Gütern aufnahm. Er gründete dort mit denen auch gemeinsam Herrnhut. Und vielleicht kennt der eine oder andere die Herrnhuter Losungen. Die kommen daher. Die Herrnhuter Brüdergemeine gibt es immer noch. Und dieser Mann hat auch eine immens große Auswirkung gehabt in die moderne Missionsgeschichte hinein. Und warum? Weil er sich dieser Frage gestellt hat. Was tust du aufgrund von dem, dass Gott dich gerettet hat? Es ist nicht die Frage, was tust du, um gerettet zu werden? Da können wir nichts zu beitragen. Aber es ist die Frage, wie gehst du mit dem Angebot um, was Gott dir gibt? Und diese Frage greift auch der Paulus hier in dem Text auf. Ich ermahne euch nun, was denn, was zu tun? Deinen Körper, deinen Leib, dein Dasein hinzugeben. Wir, die wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren und erlebt haben, sollen nun was hingeben. Nicht aufgrund von einem Befehl und nicht aufgrund von irgendwelchen Gesetzen und nicht aufgrund von dem, dass wir, indem, wenn wir was geben, dadurch besser werden vor Gott. Oder dass wir dadurch in frommen Aktivismus reinkommen. Es geht nicht um Religion, sondern es geht um eine angemessene Reaktion auf das Gnadenangebot, auf die große Barmherzigkeit, von der Paulus in den ersten 11 Kapiteln gesprochen hat. Und weil wir das begriffen haben, welchen hohen Preis Gott für mich bezahlt hat, dass mir Barmherzigkeit zuteil wurde, deshalb werde ich jetzt aktiv und tue jetzt Schritte. Durch das, dass Gott seinen Sohn nicht geschont hat, damit ich Gemeinschaft mit Gott haben kann, dass er die Strafe auf jemand anderes gelegt hat, damit ich Frieden bekommen kann. Und deshalb aus Liebe und Dankbarkeit zu Jesus kann es eigentlich nur eine Antwort geben für einen Christen. Das ist nämlich die völlige Hingabe und davon redet der Paulus in diesem Vers. Dass wir uns komplett einschließlich mit Haut und Haaren opfern, zubereiten lassen wie ein Opfer. Ja, der Paulus redet hier von einem Opfer und die Opfergabe sind wir selbst. Wenn wir heute das Wort Opfer hören, dann denken wir meistens an Verkehrsunfälle, an Attentate oder an irgendwelche Naturkatastrophen, die es gibt, wo Opfer zu beklagen sind. Oder wir haben Opfer, wenn einer wirklich ganz viel aufbringt. Oder wir haben Opfer auch als Schimpfwort in der heutigen Zeit, in der jungen Sprache ist du Opfer ein Schimpfwort. Und der Paulus redet aber hier von einem Opfer. Was soll man denn jetzt tun? Sollen wir uns in die Luft jagen, um als Märtyrer zu sterben? Oder sollen wir lebensmüde werden? Nein, davon redet der Paulus überhaupt nicht. Alle Opfer, die im Alten Testament gebracht wurden, und es waren eine ganze Menge, da gab es dann Dankopfer, Friedensopfer, Brandopfer, Ganzopfer, Schlachtopfer, Sühneopfer und. Die Liste ist sehr lang. Die hatten alle eine Gemeinsamkeit. Das waren alles tote Opfer. Die Tiere wurden alle geschlachtet, die waren alle tot. Und der Paulus redet hier nicht von einem toten Opfer, sondern von einem lebendigen Opfer. Unser Leben als Opfer, lebendig für Gott dargeboten, komplett dem übereignet. Das heißt, es geht um meine ganze Existenz, auch meine leibliche Existenz. Es geht um alles, um Herz, es geht um Mund, um Augen, Füße, Nase, Ohren, Gedanken, Sexualität, das geht um Pläne, um Zukunft, um meinen Urlaub, um meinen Beruf. Alles bringe ich Gott dar als ein lebendiges Opfer und gebe es ihm. Auch, dass ich selber mich so oft gerne in den Mittelpunkt des Lebens sehe, bringe ich ihm. Gott möchte keine Gaben von uns. Das kann man hier auch rein oder rauslesen. Das höre ich hier raus. Gott möchte keine Gaben von uns. Er möchte uns, und zwar komplett, und nicht unsere Gaben. Und jetzt gibt es drei Eigenschaften, die dieses Opfer, von dem der Paulus hier spricht, haben. Das erste ist, es ist ein lebendiges Opfer. Es ist ein lebendiges Opfer. Und da fiel mir eine Geschichte ein, die wir erlebt haben in Afrika. Wir haben immer wieder Teams, die mit uns unterwegs sind, da kommen auch manchmal Bibelschüler oder andere Besucher dazu und gehen mit uns auf einen Einsatz, Evangelisation von einem Ort zum anderen. Da war eine Bibelschülerin dabei und die hat ein feuriges Zeugnis gegeben, sie wäre bereit für Jesus zu sterben, sei es jetzt an einer Malaria oder sei es in dem, dass sie als Märtyrerin irgendwann mal stirbt. Dann irgendwann kam der LKW, wir fahren ja da viel mit den LKWs, der kam nicht mehr weiter. Jetzt ging es zu Fuß weiter. Es war heiß, es war staubig, es war so unangenehm, wie auf den Bildern da oben zu sehen. Und wir waren und dann war das Team von Haus zu Haus unterwegs. Und dann hat sie sich angefangen zu beklagen darüber, dass das ja so ein harter Einsatz ist. Das ist eigentlich das ist unerträglich hart. Also diese junge Frau war bereit, für den Herrn zu sterben, aber sie war nicht bereit, für den Herrn zu leben. Wir sollen ein lebendiges Opfer bringen, bereit sein, für den Herrn zu leben, unser Leben einzusetzen, auch dann, wenn es heiß wird, auch dann, wenn es vielleicht unangenehm wird, auch dann, wenn ich vielleicht eine Tätigkeit oder Aufgabe habe, wo ich nicht im Mittelpunkt oder vorne stehe, aber die dazu beiträgt, dass Menschen sein Evangelium erleben, dass es ihnen gebracht werden kann. Ein Musiker von der jungen Gruppe, Band, die nennt sich DZ Talk, vielleicht kennen die einige so aus der Jesus Freaks Szene, der schrieb, einige Christen haben noch nicht einmal versucht, darüber nachzudenken, ob sie für Jesus sterben würden, weil sie gar nicht richtig für ihn leben. Und genau darum geht es dem Paulus, dass wir richtig für den Herrn leben. Nicht für ihn sterben, sondern für ihn leben. Er möchte, dass wir als ein lebendiges Opfer dass wir ihm ein lebendiges Opfer bringen. Die zweite Eigenschaft, heilig. Mein Leben, ausgesondert, ganz für den Gott gegeben, ganz für ihn reserviert, ganz für ihn belegt, ganz ihm geheiligt. So soll es sein. Warum? Weil Gott selbst heilig ist. Gott ist heilig und deshalb sollen auch wir heilig sein. Wir können aber aus uns selbst heraus nicht heilig werden. Wir können uns Gott zur Verfügung stellen und Gott hingeben, aber wir werden aus uns selber heraus nicht heilig. Nur wenn Christus uns reinigt, freispricht, heiligt. Und warum heilig? Gott ist in seinem grundlegenden Wesenszug ein heiliger Gott. Und wir lesen von einer Begegnung im Alten Testament, wo Mensch diesem heiligen Gott begegnet ist und was es mit ihm machte. Das ist der Jesaja. Wir lesen es in Kapitel 6. Ich lese uns die Verse mal vor hier. Es war von Vers 3 an. Im Todesjahr des König Ussia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht. Mit 2 bedeckten sie ihre Füße. Und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen und von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Die Reaktion auf die Heiligkeit Gottes bei den Engeln war es, sie bedecken ihr Gesicht, sie können es fast nicht ertragen, so stelle ich mir das vor. Und bei dem Jesaja war es, wehe mir, ich vergehe, ich bin nicht gottgleich, ich kann dem nicht standhalten. Ich möchte das gerne anders haben. Und dann bei dem Lesen, da wurde mir dann bewusst, dass ich oft sehr flapsig oder dass wir oft auch sehr nachlässig über Gott reden. Gott ist ein Kumpel, er ist ein Freund, natürlich, aber er ist auch ein heiliger Gott. Und dass ich auch manches Mal denke, meine Taten, was ich tue, das wird Gott schon gerade stehen lassen. Dieser heilige Gott, der liebt uns, der liebt mich, der liebt dich. Das ist ganz zentral, das ist auch ganz wichtig, dass er uns liebt. Aber er nimmt die Sünde ganz ernst. Und deshalb hat er einen unendlich hohen Preis bezahlt, dass das Sündenproblem meines und deines Lebens geklärt wird, indem dass er seinen Sohn nicht geschont hat. Und wir wissen das, wir kennen die Geschichte. Lebe ich auch entsprechend? Für den heiligen Gott hat Sünde immer eine Konsequenz. Und in der Bibel steht, der Sünde Sold ist der Tod. Aber durch Christus haben wir Leben. Und durch seine Barmherzigkeit trifft die Strafe jemand anderes und ich darf leben. Ich kann leben. Die dritte Eigenschaft, das Gott wohlgefällig? Ist die Frage, was gefällt Gott? Ich weiß nicht, ob du dir die schon mal gestellt hast. Was gefällt Gott? Wir lesen in der Bibel, dass sein Sohn ihm gefällt, weil dieses mein Sohn, sagt er in Matthäus 3, an dem habe ich Wohlgefallen. Und Jesus sagt auch, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Schlachtopfer. Gott hat auch Wohlgefallen an Ehrlichkeit. Wir lesen an einer anderen Stelle in Sprüche, in volles Gewicht ist dem Herrn ein Wohlgefallen. Und mein Leben, das ich ganz für Gott gebe, das ich für ihn geheiligt habe und das von Gott in seinen Gottesdienst genommen wird, trotz aller meiner Ecken und Kanten und meiner Macken, das ist ihm wohlgefällig. Als ich so 20, 21 war, da habe ich mir die Frage gestellt, was will Gott eigentlich mit meinem Leben? Und was würde Gott gefallen? Und ich wollte ja zu seiner Ehre leben. Vielleicht habt ihr euch die Frage ja auch schon mal gestellt. Bei mir ging es dann so weiter, dass ich mir vorgenommen hatte, meine Kraft, meine Energie, meine Zeit für ihn einzusetzen. Und ich wollte auch Abenteuer mit Gott erleben. Ich wollte Abenteuer mit Jesus erleben. Und mein Weg ging dann in die Missionsarbeit bei Diguna. Da bin ich immer noch. Von daher ist auch noch mal was aus dem Bereich der Mission. Und vielleicht ist dein Weg in deine Biografie mit Gott ähnlich und bist du ähnlich unterwegs. Manches wird da natürlich bei Routine und Gewohnheit, aber eins nehme ich mir immer wieder vor. Die Frage nämlich, was meint jetzt Gott zu dem, was ich tue? Oder was kann ich tun, dass es Gott dir eine Freude ist? Dass es dir gefällt, dass es dich ehrt. Und egal in welcher Übersetzung wir den Vers lesen, den ersten Vers aus Römer 12, wir finden dort immer, dass der einzig wahre Gottesdienst der ist, wenn ich meinen Leib und mein Leben Gott zur Ehre darbiete, ganz auf ihn, auf Jesus Christus ausrichte. Und als Paulus diesen Brief schreibt, da wurde ja noch in Jerusalem geopfert. Da wurde der Gottesdienst in Jerusalem anders gefeiert, als wir das vielleicht heute hier haben. Es gab da tatsächlich noch Schlachtopfer und die Tiere wurden wirklich auch im Gottesdienst geopfert. Und mit jeder Opferung war ganz klar, mit dem das Blut von den Tieren fließt, da müsste eigentlich mein Blut fließen. Und stellvertretend war es das von den Tieren. Und jetzt aber ist Jesus Christus das Opferlamm Gottes geworden und Gott hat mit ihm meine Rechnung bezahlt, meine Schuld getilgt. Und dieses geniale Angebot gilt es weiterzubringen und weiterzusagen. Und vielleicht haben wir uns schon ein bisschen daran gewöhnt, dass wir das alles wissen. Wir sind christlich sozialisiert. Wir kennen das alles schon, dass uns dieses gar nicht mehr so wirklich anspricht. Wir sind da vielleicht abgestumpft. Christi Blut für dich vergossen. Wir haben es heute Morgen in der Mahlfeier dran gedacht und es geschieht auch in anderen Kreisen, wenn wir das Mahl miteinander feiern. Wir erinnern uns da an Gottes großes Erbarmen. Und wie reagieren wir darauf? Wenn dich jemand rettet, wenn ich mir das vorstelle und die Bilder der heutigen Nachrichten so durchgucke, wenn ich aus Syrien oder aus Afghanistan Bilder sehe, wo Menschen in Städten wohnen, die zerbombt sind, die ausgehungert sind und die dann gerettet werden. Und stell dir mal vor, du wärst jetzt jemand, der dort ist und der unter Einsatz seines Lebens dort jemanden rausrettet, dort jemanden rausholt aus dieser Lebensgefahr. Und der ist dann gerettet und dann sagt er, okay, das ist jetzt alles fein und gut gewesen. Du hast es ja auch freiwillig gemacht. Von daher, das ist schon in Ordnung so. Aber ansonsten macht es nicht viel mehr mit mir. So ähnlich empfinde ich manchmal, handeln wir als Christen Christus gegenüber. Er hat uns gerettet, das ist fein. Aber das hat er ja auch freiwillig gemacht. Was hat es mit mir zu tun? Und da möchte ich einfach
darauf hinweisen, dass wir da, wie der Paulus das auch sagt, ermahnen, ermutigen. Angesichts der großen Barmherzigkeit, da hat mich jemand aus der Todesgefahr, aus der Todeszone rausgerettet. Aufgrund von dieser großen Barmherzigkeit mein Leben zu geben als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges und heiliges Opfer. Der Paulus schreibt dann später noch im Kapitel 14, den Vers 7, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir den Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Wir hören diesen Vers leider nur bei Beerdigungen. Aber der gehört ins Leben rein. Der gehört in unser Leben als Christen rein. Mein Leben voll und ganz für Christus, auf Christus ausgerichtet. Und der Paulus meint es wirklich so, mit allem, was mich ausmacht. Komplett mit Haut und Haaren ein lebendiges Opfer zu sein, zur Ehre Jesu zu leben. Für wen lebst du? Wem gehörst du? Oder wie sieht dein Gottesdienst aus? Vielleicht ist in 2016 ja eine Zeit dran für dich, eine Erneuerung in deiner Beziehung mit Christus anzugehen. Die Frage ist, bin ich bereit, alles wirklich dort reinzuwerfen und sagen, Jesus Christus, hier hast du mich komplett als lebendiges, heiliges, dir wohlgefälliges Opfer. Nicht, damit ich damit was verdiene, sondern nur Dankbarkeit dir gegenüber bringe. Und als vernünftige, angemessene Antwort auf dein Rettungsangebot überreiche ich dir mein Leben. Ich, Jo Hummel, möchte für dich, Jesus Christus, leben. Und setz da deinen Namen ein. Vielleicht kramt ihr jetzt nochmal gedanklich euren Zettel raus und schaut mal nach, was habt ihr geschrieben, wie sieht ein vernünftiger Gottesdienst aus. So wie ich den Text verstehe, ist es nur dann ein vernünftiger Gottesdienst, wenn jeder sein eigenes Leben als ein lebendiges Opfer vor Gott darbringt, ist übrigens dann auch allgemeines Priestertum, und alles, was ihn ausmacht, auf Christus ausrichtet und ihm zur Verfügung stellt. Und für den Paulus ist Gottesdienst nicht begrenzt auf die Stunde, die wir uns sonntagmorgens hier treffen, auf eine bestimmte Uhrzeit, Form, und sie endet auch nicht mit dem Schlusssegen und wenn wir hier nach Hause gehen und zum Mittagstisch gehen. Er würde wahrscheinlich unseren Sonntagsgemeindegottesdienst eher sehen als einen Geschwistergottesdienst, wo wir gemeinsam zusammenkommen, um einen gemeinsamen Gottesdienst zu erleben, der dann aber übergeht in den selbstständigen Gottesdienst jedes Einzelnen durch die Woche im Alltag. Ich gebe alles hin an Christus, weil ich alles von ihm bekommen habe. Der Jim Elliot sagte, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute, frohe Gottesdienstwoche und wir sehen uns vielleicht zum nächsten gemeindlichen Gottesdienst wieder hier. Amen. Oh, wir wollen noch ein Lied gemeinsam singen, auch als kann eine Antwort sein. Danke, Gerti. Ich habe es wegen dir nicht vergessen. Ein Leben gegeben.